Also ich weiß ja nicht, wie Sie Mathematikunterricht genossen haben oder eher erlitten haben, an wie viel Sie sich noch erinnern können, aber vielleicht als Trost für Erinnerungen ans Leiden an Mathematik. Wenn Sie zur Geburt Jesu gelebt hätten, wären Sie der beste Mathematiker der Welt gewesen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Dreikönigstag. Also erstens mal, wenn man in die Bibel hineinschaut, muss man ein bisschen suchen, um von denen überhaupt was zu finden. Sie stehen nämlich nur im Matthäusevangelium drinnen. Und in diesen selbigen ist auch nicht von Dreien die Rede und auch nicht von Königen die Rede. Warum das dann später im Volkstümlichen so wird, das werde ich euch dann noch sagen. Diese Herrschaften heißen im Original, das ist bitte griechisch, altgriechisch, also so mittelgriechisch, eher koinegriechisch im Neuen Testament, Magoi. Dieses Wort gibt es heute noch als Magier und hat Menschen bezeichnet, die Dinge tun können, die man nicht versteht, die sehr überraschend und wunderbar sind und über die man nur staunen kann. Nun, diese Magoi, die da daherkommen, diese selbigen haben jetzt nicht irgendwelche Tauben aus Zylindern herausfliegen lassen, wobei ich immer noch hoffe, dass es der Taube gut geht, bevor sie rausfliegt. Nein, das haben sie nicht, sondern sie haben ganz andere, ganz tolle Dinge getan, wie zum Beispiel Sonnenfinsternisse vorhergesagt. Das ist ein Begriff einer sehr, also Magoi, einer Kultur, also der Mittelmeerkultur, die völlig überfordert war, was die da im Osten schon gekonnt haben. In gut Deutsch, deswegen habe ich mit Mathematik angefangen, das waren Mathematiker und Astronomen. Das ist eigentlich mehr oder minder eines in der damaligen Zeit und es ist halt so, aus dem Zweistromland hat man halt sehr, sehr wenige wirklich gut erhaltene Funde, zwar Massen von Keilschrifttafeln, aber die haben alle auf Gatsch geschrieben, ja, eigentlich auf Schlamm und das ist halt sehr, sehr oft zerbrochen und zu Staub zerfallen. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich faszinierend, wenn man liest, was die schon konnten, also zum Beispiel Planetenbahnen berechnen. Jetzt ist es natürlich so, vielleicht ist meine erste Aussage doch nicht ganz so richtig gewesen, ja, Grundrechenarten reichen dazu eigentlich, aber sie so genial anzuwenden, dass man wirklich Planetenbahnen berechnen kann und Konjunktionen, das heißt also, wenn du in den Nachthimmel hinaufschaust und zwei Planeten begegnen sich dann oder überlappen sich sogar, das auszurechnen, ich sag's dir ganz ehrlich, ist auch schon ein bisschen genial. Also diese Herrschaften, die dort waren im Osten, wobei man wahrscheinlich nicht sehr unterschieden hat zwischen heutigen Irak und Iran, wobei vor allen Dingen zunächst einmal die Herrschaften im heutigen Irak, also im Zweistromland drinnen, absolut führende Astronomen auf der Welt waren. Die haben sich da also wirklich voll reingehaut und sich die ganzen Dinge wirklich gut ausgerechnet. Aber die Iraner haben einen großen Vorteil, sie sind nämlich näher gewesen an Indien. Und in Indien ist eigentlich die wichtigste Erfindung überhaupt passiert, damit meine ich jetzt nicht das Rad, das ist auch nicht schlecht, sondern das bewirkt zum Beispiel die schöne Tatsache, dass Sie diesen Podcast hören können, der ja bei Ihnen landet als eine riesige Anzahl von Einsen und Nullen und dann erst dekodiert wird, ja, die Inder waren's, sie haben die Null erfunden und unsere Ziffern. Wir sagen zwar heute zu arabische Ziffern, aber nur deswegen, weil es die Araber von den Persern geklaut haben, die es wiederum von den Indern geklaut haben, die es wirklich erfunden haben. Und deswegen waren die Perser, Iraner, dann sehr, sehr gut in Mathematik, weil sie null gehabt haben, weil sie was ausrechnen konnten. Was für Leute es jetzt wirklich waren, ist wurscht, sie waren aus dem Osten. Es ist völlig klar, später werden sie zu Königen, aus dem einfachen Grund, aufgrund ihrer Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da hat man gesagt, na ja, das ist schon was wert, wie kann sie das leisten, wird schon ein König gewesen sein. Vor allen Dingen gehört Gold, Weihrauch und Myrrhe im Mittelalter, im europäischen Mittelalter zum König, er kriegt eine goldene Krone. Und im Gottesdienst, in dem er gekrönt wird, wird Weihrauch verwendet und gesalbt zum König, was ihn eigentlich zum König macht und gar nicht so sehr die Krone. Da war Myrrhe drinnen. und Salböl halt, nicht? Und deswegen hat man dann halt einmal gesagt, König. Dann Kaspar, Melchior und Balder, dass er also drei heißt in Wirklichkeit, Kyrie, also der Herr segne dieses Haus. Und das sind halt drei Worte im Lateinischen, respektive drei Anfangsbuchstaben, also hat man dann drei draus gemacht. Erst relativ spät, wie man dann begonnen hat, die ganzen Schwarzen zu versklaven, hat man dann gesagt, na gut, nehmen wir einen Schwarzen dazu. Aus dem einfachen Grunde, weil es mir der Ansicht war, okay, ja, die müssen wir alle noch missionieren und bis sie missioniert sind, dürfen wir es ordentlich versklaven. Nebenbei bemerkt, wird jetzt also kaum mehr, läuft also zumindest in Mistelbach kein Schwarzer mehr rum, weil man das als diskriminierend empfindet. Und das finde ich extrem cool. Kurze Nebenbemerkung, zumindest in Mistelbach, weiß nicht, wie es bei euch ist. Also die Sternsinger sammeln ja immer für die Caritas, was sehr gut und sehr wichtig ist, werden immer älter. Der Trupp Kinder, der früher da aufgetaucht ist und immer gefüttert wurde und reingeholt wurde, ist jetzt teilweise durch ältere Herren ersetzt worden. Offenkundig hat auch unsere große Schwesterkirche, die römisch-katholische, aus österreichischer Sicht die große, irgendwie relativ große Nachwuchsprobleme. Aber wurscht, es ist eh gescheiter, wenn die erwachsenen Männer gehen und nicht die kleinen Kinder, weil die erwachsenen Männer verkühnen sie nicht so schnell, wenn es dauernd in ein Haus eine wieder aus, eine aus und so weiter und so fort. Ist auch wurscht. Gut, entscheidend dabei ist, man hat sich gefreut, wenn Typen aus dem Osten kommen, denn dorther kommt die Bildung. Noch ein Herr Goethe war also absolut fasziniert vom Osten, gerade natürlich von Persien, von der persischen Dichtung, der persischen Kultur, der persischen Mathematik, das war halt dann ziemlich lang die einzige, die man lernen konnte. Man hat sich gefreut. Man hat sich wirklich darüber gefreut, wenn so ein Typ aus dem Osten vorbeikommt, der Dinge kann, die man nicht kann, weil das ist der Kultivierte. Verstehst? Überhaupt war sehr, sehr lange der Osten kultiviert. Während dem der Westen, ja, die sind also dann so im Hochmittelalter oder kurz vor dem Hochmittelalter, ja, die haben nicht einmal mehr lesen und schreiben können. Die sind einfach so irgendwie in der Gegend umgerannt und sind verhungert sehr oft, weil sie auch nicht mehr ordentlich Landwirtschaft betreiben konnten, bis sie dann halt wieder der Bock, das Ganze da bockt haben. Überhaupt die ganze Renaissance, alles, der neue Aufbruch, das wird alles nur zunächst einmal durch einen Wissenstransfer aus dem Osten, in dem Fall in arabischer Sprache, möglich gemacht. Der große Thomas von Aquin muss Arabisch lernen, bitte, damit er dazu imstande ist, die antiken Philosophen zu lesen. Jo, so war es einmal. Aus dem Osten ist es immer das Wissen gekommen. Lux Oriente, das Licht scheint aus dem Osten, dort geht der Sonne auf, das Morgenland und dorther kommt das Wissen. Ich mute Ihnen nicht zu, Sie für so dumm zu halten, dass Sie nicht wissen, worauf ich dabei anspiele, dass sich diese Situation natürlich irgendwie schon stark verändert hat. In Deutschland soll es eine Aktion eines Künstlerkollektivs gegeben haben, die aus großen Schaukrippen immer zwei Könige hinausgeklaut haben, aber gesagt haben, wir passen gut auf die auf und ihr kriegt sie in einer Woche wieder alle zurück, um darauf hinzuweisen, wenn wir heute hier diese Situation hätten, käme nur ein Drittel der drei durch. Was irgendwie eine gescheite Idee ist, da hinzuweisen. Völlig sinnlos ist, die Kirche darauf hinzuweisen, weil wer ist die größte Organisation, die sich um die Migranten kümmert? Genau, die christlichen Kirchen. Und zwar wirklich hingebungsvoll und mit Liebe und mit unglaublich vielen, ehrlich gesagt, in Pension seienden, zeithabenden Menschen, die die begleiten, auf Ämter, die ihnen Deutsch beibringen, die sich schön langsam in diese Kultur hineinbringen, also die blödestmögliche Idee, das gerade bei der Kirche zu machen. Aber die Aussage stimmt natürlich. Die Heiligen Drei Könige hätten ziemliche Einreiseprobleme nach Österreich. Also, um es einmal ganz ehrlich zu sagen, obwohl man weiß nicht, zumindest der mit dem Gold, den hätte man schon durchlassen, aber beim Weihrauch und der Myrrhe hätten sie wahrscheinlich gesagt, was sind das für ein Klumpert, das brauchen wir nicht. Gold nehmen wir, passt, wenn sie in österreichische Wirtschaft investieren, sind sie ein gerne gesehener Gast, aber die anderen hätten wir rausgehauen. Das unglaublich Spannende an der ganzen Geschichte überhaupt generell ist ja dieser Ansatz, dass diese Magoi, also diese Wissenschaftler, Naturwissenschaftler hätte man es heutzutage genannt, diese Naturwissenschaftler laut biblischer Aussage die Welt beobachten, also den Sternenhimmel in diesem Fall beobachten und daraufhin neugierig werden auf den Messias. Es ist eine wunderschöne Idee, hinauszugehen und Natur zu beobachten. Also Sie brauchen ja jetzt nicht unbedingt gleich eine Planetenbahn ausrechnen. Es reicht ja völlig, wenn Sie da rausgehen und schauen, wie sich, obwohl es saukaltes Mistwetter ist, die Natur rührt. Also das zu beobachten, so ein bisschen rausgehen, in einen Park gehen, da wo es grün ist oder wo man nur so einzelne grüne Halme jetzt sieht, so das erste Gras, dass sie wieder ausgetraut und sagt, na, vielleicht ist schon ein bisschen ein Frühling da, vielleicht war ein bisschen ein Sonn. Die Bäume, die sich zurückgezogen haben, aber eindeutig dazu bereit sind, wieder neue Blätter zu tragen. Das kann uns doch in Wirklichkeit darauf hinleiten, dass es einen Gott gibt, der eine Schöpfung erschaffen hat, und zwar nicht nur am Anfang, weil das kann ja jeder dahergelaufene heidnische Gott, sondern dieser Schöpfung eine Regelhaftigkeit gegeben hat, wissenschaftlich ausgedrückter Höherorganisation. Und Höherorganisation heißt auf gut Deutsch, es entsteht Leben. Und dieses Leben ist auch irrsinnig zart. Also das ist wirklich ein zarter Hund, das Leben. Das heilt. Das wird mit was fertig. Das verändert sich. Das bildet neue Unterarten aus. Da lernen irgendwelche blöden Vögel auf den Galapagos-Inseln plötzlich mit einer komplett anderen Umwelt zurechtzukommen, bekommen andere Schnäbel, machen andere Dinge, verwenden irgendwelche eigenartigen Kaktus-Stacheln dazu, um Ameisen aufzuspießen. Das Leben selbst in diesem ganzen Universum ist auf den Willen Gottes hin auf Leben trainiert, auf Problemlösung, auf mit den dauernden Schwierigkeiten, die daherkommen, fertig zu werden. Und ich würde Ihnen einfach raten, wenn wieder mal Feiertag ist, spätestens dann gehen Sie doch hinaus. Schauen Sie sich die Natur an. Sie müssen nicht eine neue Art entdecken. Sie müssen keine Planetenbahnen ausrechnen. Sie müssen nicht genau verstehen, wie das überhaupt funktioniert, dass die Blätter jetzt, Bäume jetzt keine Blätter haben und dann wieder Blätter haben. Das weiß ich auch nicht. Das fasziniert mich, aber ich habe es nie wirklich kapiert. Und einfach nur dort stehen und etwas machen, was eigentlich Kinder am allerbesten können, nämlich staunen. Staunen, das führt uns, so denke ich, oder so bin ich drauf, immer zum Glauben. Weil man erkennt plötzlich, da ist ein Wille dahinter. Ein Wille, der tausendmal mächtiger ist als alle menschliche Dummheit. Gesegneten Abend uns allen.